Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Me, Myself and Media. Die letzte ist einen Monat her und das ist hier die Ausgabe 27. Die letzte wurde über 150.000 Mal geklickt. Das freut uns natürlich. Es freut uns auch, dass ihr das, was wir von euch ja, was wir uns wünschen, dass ihr euch das wirklich auf, ja, zu Herzen nehmt. Ihr teilt die Beiträge, ihr diskutiert, ihr schreibt uns und ihr bildet euch eure eigene Meinung und macht auch Vorschläge, welche Themen wir auch bearbeiten sollen. Wir tun das und an dieser Stelle noch einmal danke. Unterstützt KenFM weiterhin und wir werden uns durch unser Programm dahingehend erkenntlich zeigen, dass wir noch mehr machen. So, damit sind wir bei der 27. Ausgabe und jede Ausgabe hat ja immer so ein Oberthema. Und ich habe überlegt, hier bei der 27. Ausgabe vielleicht mal eine Klammer zu schaffen, die ja länger hält, als ein bisschen nur Tagespolitik zu beleuchten. Und von daher möchte ich in dieser Ausgabe zeigen, dass das, was wir da draußen im Moment erleben, das, was wir als verwirrend, ja, oder als Meinungsdschungel erleben und Gewalt an allen Ecken, dass das etwas miteinander zu tun hat. Da draußen tobt nämlich ein mehr oder weniger warmer, heißer Krieg. Es geht um unser Wirtschaftssystem, das expandiert und es kann nur dann expandieren, wenn irgendwo anders jemand Platz macht, wenn er uns die Bodenschätze zu unserem Kurs rüberreicht, damit wir eben unsere Gewinne machen. Und wer das nicht möchte, der gerät eben ins Fadenkreuz. Erstmal der Propaganda, ganz klar, das ist passiert bei uns an der Heimatfront und dann wird eben auch militärisch eskaliert. Das erleben wir allen Ecken und Enden. Und so erklärt sich auch dieses hohe Gewaltpotenzial und auch das, was sich in der Presse abspielt, dass es ja gar keine feineren Zwischentöne mehr gibt, sondern entweder man ist für oder dagegen und dann hauen sich die beiden Lager. Aber das hat eben mit Krieg, Expansion und einem Geldsystem zu tun, was eben über Zins und Zinseszins expandieren und wachsen muss, bevor es crasht. Und es wird crashen. Pünktlich zum 11. September sind wir bei der ersten Meldung, konnten wir auf RT Deutsch lesen, dass ein renommiertes Physikmagazin, nämlich Rural Physics News, einen Titel rausgebracht hat. Und dort konnte man wirklich lesen, in diesem wirklich renommierten Physikmagazin, alle drei Gebäude des World Trade Centers seien am 11. September 2001 durch eine kontrollierte Sprengung zum Einsturz gebracht worden. Ich meine, wer sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hat, der weiß das auch, aber dass das ein renommiertes Physikmagazin so publiziert, das ist gewissermaßen schon ein Durchbruch. Der 11. September ist ja auch eine Zäsur, was die Presse angeht. Seither gibt es den War on Terror und seither haben wir es ja mit einer Meinungsmaschine zu tun. 27.000 PR-Berater, die allein für die CIA dafür sorgen, dass wir die richtigen Dinge denken und die falschen Sachen nicht aussprechen. Und die meisten auch in Deutschland, meisten Massenmedien halten sich ja daran. Der 11. September ist ja ein Tabuthema. Und wenn ein solches Magazin das so offen schreibt, dass alle drei Gebäude gesprengt worden sind, professionell, dann bröckelt etwas. Und ich persönlich glaube ja daran, dass dieser Fall ist ja unaufgeklärt, dass dieser Fall sich in den nächsten 15 Jahren einfach aufklären wird, dass das erste Verbrechen sein wird, bei dem diejenigen, die daran beteiligt waren, noch in den Knast kommen und nicht posthum man feststellt, ja, die sind es dann wohl gewesen. Also das ist eine False Flag, wo die Täter noch leben, während die False Flag auffliegt. Das ist das, wovon ich überzeugt bin. Jedenfalls, diese Meldung wurde natürlich auch in unseren Medien, Westmedien, natürlich sofort aufs Deckblatt genommen. Ich konnte zum Beispiel bei N24 dann lesen, Fachmagazin publiziert 9/11 Verschwörungstheorie. Nochmal zum Wort Verschwörungstheorie, auch wenn es einige langweilt. Es gibt natürlich eine offizielle Verschwörungstheorie und das ist der 9/11 Commission Report, der 2004 rauskam. Dort hat die amerikanische Administration versucht zu erklären, wie sich die Terroranschläge wohl ereignet haben müssen. Aber es gab ein paar weiße Flecken und die haben sie theoretisch erklärt. Da gab es also Verschwörer, es waren ja mehrere, ne, die eben 9/11 durchgezogen haben. Es war ja nicht einer, war ja nicht Bin Laden alleine, waren ja wohl mehrere. Und man weiß eben teilweise, wie sie es gemacht haben oder glaubt zu wissen, wie sie es gemacht haben. Aber in einigen Teilen weiß man es nicht. Das hat man theoretisch erklärt, also Verschwörungstheorie. Der 9/11 Commission Report ist keine Beweisschrift, ist eine Verschwörungstheorie. Die, die das Wort Verschwörungstheorie ständig benutzen, haben offensichtlich den Commission Report nicht gelesen. Sonst wüssten sie es. Dann wüssten sie auch, dass im Commission Report 2004 erschien, dass das WTC 7, das World Trade Center, einfach nicht vorkommt. Und das ist natürlich ein grober Fehler, wie Dr. Daniele Ganser sagt, wenn drei Gebäude in New York einstürzen und nur zwei sind da, eins fehlt, dann ist das sechs Sätzen. So muss man es sehen. Wenn man sich schlau machen will, ja, und zwar intensiv und rein wissenschaftlich, ohne Emotionen, wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen müsste, 9/11, da gibt es einen Autor, einen amerikanischen Autor, an dem man nicht vorbeikommt, nämlich Professor David Ray Griffin. Der hat über 40 Bücher veröffentlicht und über 10 allein zu 9/11, aber eben rein wissenschaftlich. Und erstaunlich ist, dass es den deutschen Verlegern, keinem deutschen Verlag und auch keiner deutschen Zeitung innerhalb von 15 Jahren möglich war, eines dieser Bücher oder mehrere dieser Bücher zumindest zu übersetzen und auf dem deutschen Markt zu präsentieren. Ein im Umfeld von KenFM arbeitender Autor hat das getan, beziehungsweise Verleger hat das getan und ihm hat dabei jemand geholfen, den wir interviewt haben, nämlich Oliver Bonner. Oliver Bonner ist jemand, der mehrerer Sprachen mächtig ist, der sich rangesetzt hat an das Werk Werk von Professor David Ray Griffin und unter anderem den ersten Band veröffentlicht hat, nämlich das neue Pearl Harbor. Ich kann euch nur dringend raten, euch die Bücher sukzessive reinzuziehen. Sind sehr dicht geschrieben, sehr komplex, aber danach seid ihr wirklich schlau. Das ist wie eben 9-11 rein wissenschaftlich zu studieren. Dann seid ihr nicht mehr angewiesen auf, was andere denken oder hören sagen, sondern es ist eben einfach eine wissenschaftliche Analyse. Wir schalten mal eben rein in dieses Telefoninterview, weil der Mann lebt in Bangkok. Werden wir auch nochmal hinfliegen, ich verspreche es an dieser Stelle. Und hören eben, was uns Oliver Bommer zu Griffin zu sagen hat. Bitte schön.
Die offizielle Theorie lautet ja, dass es gab ja zwei offizielle Theorien. Die erste war sozusagen diese Pancake-Theorie. Ein Stockwerk fällt auf das andere, ja, bis zum Schluss es unten ankommt und dann der Rest fällt auch noch in sich zusammen. Die spätere Version ist die sogenannte Reißverschluss, die Zipper-Theorie. Ja. Die Stockwerke sind aufgrund der Hitze praktisch eingeklappt und haben sich losgerissen von den Außenwänden und letztendlich sind dann auch von oben nach unten eingestürzt. Mhm. Beide Theorien sind aber völlig unhaltbar und es gibt überhaupt auch gar keine Beweise dafür. Sie sind praktisch erfunden. Ja. Vor allen Dingen das Interessante, der Südturm, wenn man genau guckt, die Einstürze werden ja heute gar nicht mehr im Fernsehen gezeigt. Es werden ja immer nur die beiden Flugzeugeinschläge gezeigt und dann stoppt das Bild. Ja. Kommt irgendein Kommentator. Mhm. Bei dem Südturm bricht ja die Spitze mit etwa 23 Grad in die Straßenschlucht. Es gibt also gar nicht was von oben drücken könnte. Also allein deswegen ist das natürlich unmöglich.
Soweit ein kurzer Ausschnitt von dem Kollegen Bommer, der dabei ist, das Gesamtwerk von Griffin zu übersetzen. Ich kann euch nur dringend raten, euch diese Bücher zu kaufen. Es lohnt sich wirklich. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, 9-11, das ist doch Schnee von gestern. Also warum reitet Herr Jepsen immer wieder darauf rum? Nun, das Thema 9-11 wird uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Und zwar schon deshalb, weil es in Amerika sehr viele Leute beschäftigt. Unter anderem die Hinterbliebenen, derjenigen, die ihre Verwandten zum Beispiel im Nordturm verloren haben. Barack Obama hat die letzten Jahre alles dafür getan, um ein Gesetz zu verhindern, bei dem die Hinterbliebenen die Möglichkeit haben, Saudi-Arabien, den Staat, zu verklagen, weil sie sagen, Saudi-Arabien ist viel stärker in die Terroranschläge involviert, die haben da mitgemischt. Und im Moment sieht es so aus, dass diese Hinterbliebenen mit einem 9-11-Gesetz durchkommen, deswegen konnte man in der NZZ, also der neuen Züricher Zeitung, am 28.09. Folgendes lesen: Die Saudis drohen den Amerikanern mit Konsequenzen. Wenn nämlich dieses Gesetz durch den Senat durchkommt, dann bedeutet das, dass Privatpersonen Saudi-Arabien verklagen können. Das heißt, es bedeutet auch, dass saudisches Privateigentum immer in Amerika konfisziert werden kann. Und die Saudis haben Folgendes getan, deswegen sehen wir uns hier das Bild an von Barack Obama mit einem saudischen Prinz. Wenn dieses Gesetz durchkommt, haben die Saudis gesagt, dann machen wir Folgendes, wir verkaufen dann unsere Staatsanleihen, also das Geld, was wir den Amerikanern geliehen haben, indem wir eben diese Staatsschuldscheine genommen haben, das würden wir dann auf den Markt schmeißen und dann kriegen wir von euch 750 Milliarden Dollar. Und was man, glaube ich, ganz grob sagen kann, deswegen auch das Gesicht von Barack Obama: Die Vereinigten Staaten haben keine 750 Milliarden Dollar. Wir sehen also, der 11. September wird uns noch intensiv beschäftigen. Man kann auch Folgendes tun. Man kann handeln wie Matthias Bröckers, der zum 11. September drei Bücher geschrieben hat. Bestseller, bei KenFM ist Bröckers natürlich bekannt. Er hat jetzt eine Church of Free Fall gegründet, also eine Kirche des freien Falls. Und dort konnte man ja zum Beispiel die ersten Thesen lesen. Das musst du ironisch verstehen. Ich lese das mal vor. Wir glauben an den einen Koffer, der als einziger von 200 hängen blieb und der uns alles offenbarte, was wir als Beweis brauchten. Doppelpunkt. Lehrvideos, wie man eine Boeing fliegt, Anleitungen über Flugzeugentführer, eine Meldebescheinigung aus Hamburg, Prüfungszeugnisse der Technischen Universität sowie das Testament des Mohammed Atta, des Anführers der Hijacker. Ich kann richtig das Grinsen von dem Kollegen Bröckers sehen. Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern. Man kann es humoristisch tun, wie das Bröcker inzwischen tut. Man kann die Bücher von Griffin lesen oder aber man kann ganz bei Null einsteigen und einfach mal recherchieren und sich das ein oder andere Video angucken und sich dann immer wieder die Frage stellen, ist es eigentlich möglich, dass Flugzeuge, die aus vor allem Aluminium bestehen, dass die durch Skyscraper durchknallen, die aus massivsten Stahlträgern aufgebaut sind und die eigentlich so etwas standhalten sollten. Ist das physikalisch möglich, dass Benzin Stahl so zusammenschmelzen lässt, dass unten nur noch Pulver ankommt? An dieser Stelle kommen wir zu Wesley Clark, dem Vier-Sterne-General, den der ein oder andere von euch natürlich kennt. Vier-Sterne-General wird man nicht einfach von heute auf morgen. Man muss über viele Jahre in der amerikanischen Armee nicht nur kämpfen, man muss auch von der Sache überzeugt sein, man muss daran glauben, man muss ein guter Amerikaner sein, ein Patriot. Das war Clark auch lange, aber spätestens mit dem 11. September und den Kriegen, die danach stattgefunden haben, diese War-on-Terror-Kriege, geriet der Mann ins Zweifeln und er hat sich von der Hauptlinie verabschiedet und ist jetzt alternativ unterwegs, um dort die Dinge knallhart auszuschauen. auszusprechen, wie er sie sieht. Er sagte auf einem alternativen Sender neulich erst wieder, dieses Land, also die Vereinigten Staaten, wurden von einer Gruppe von Leuten durch einen politischen Staatsstreich übernommen. Er spricht vom 11. September und all dem, was danach passiert ist. Wir hören mal eben rein in diese Aussage dieses Vier-Sterne-General.
What happened in 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us.
Die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, wenn Wesley Clark, der Vier-Sterne-General, von Staatsstreich spricht, wen meint er denn da? Wer ist denn dieser Staatsstreichende? Wer ist denn dieser Tiefenstaat, der da an die Macht geputscht hat, ohne dass wir das mitbekommen haben? Und die Rede ist natürlich auch von der CIA. Kennt ihr, ich sage ja nur Clowns in Action CIA, das ist der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten. Ein Riesenladen, der allein 27.000 PR-Berater beschäftigt global, die dann auch in unseren Medien dafür sorgen, dass die amerikanische Außenpolitik so dargestellt wird, wie die Amerikaner gerne hätten, dass sie dann aussieht. Also Propaganda, alles ist super, alles ist friedlich und die anderen sind die bösen Buben. Ja. Und ein ehemaliger Direktor, ja, der immer wieder in hohen Rängen ja, seinen Job tut, der war neulich, Mike Morrell ist dann sein Name, neulich bei Charlie Rose, eine bekannte Fernsehshow. Und Mike Morrell wurde von Charlie Rose gefragt, Herr Morrell, wie sehen Sie das denn eigentlich mit Syrien, wie sehen Sie das mit dem Iran? Erklären Sie doch mal die amerikanische Außenpolitik. Und da sagte er wörtlich, deswegen, wir müssen gar nicht interpretieren, wir müssen nur zuhören. Er sagte, wir, also der CIA-Chef sagt dann, wir müssen die Iraner einen Preis für Syrien zahlen lassen. Wir müssen die Russen zahlen lassen. Klingt abstrakt, also fragt eben Charlie Rose, indem man Russen tötet, indem man Iraner tötet. Und dann sagt eben Mike Morrell, offen im Fernsehen mit Anzug, Krawatte, ganz seriös, ja, aber eben geheim. Man erzählt es nicht der ganzen Welt, aber man stellt sicher, dass die das in Moskau und Teheran mitbekommen, also dass man sie umbringt. Ja? Ich will auch Assad Angst machen, ich will seinen Präsidentengarde verfolgen, ich will seine Büros nachts bombardieren, ich will seine Präsidentenflugzeug zerstören, seine Hubschrauber, ich will, dass er denkt, dass wir auf ihn zielen. Ich will ihn aber nicht ermorden, also noch nicht. Das heißt, er spricht hier offen von der verdeckten Kriegsführung von Gewalt und das ist nicht irgendjemand, sondern das ist ein Mann, der zweimal der Direktor der CIA war und das sagt er so offen im Fernsehen. Also man kann sich schon ein Bild davon machen, warum Wesley Clark Angst vor diesen Leuten hat, weil sie, diese Leute, offensichtlich keine Angst haben, das offen im Fernsehen zu sagen, denn sie laufen danach einfach frei rum. Ja, man muss sich das vorstellen, irgendein anderer, ja, Chef einer solchen Behörde würde das offen sagen. Auch in Deutschland wäre es, glaube ich, nicht möglich, wenn der BND-Chef sich hinstellen würde und sagen, also man muss den und den einfach töten, finde ich, dann würden sie den sofort abziehen. Aber bei so jemandem kann man das machen, das ist eben so. Ja? Wir kommen an dieser Stelle zu einer Schlagzeile aus RT International, dort konnte ich lesen, und zwar am 25.08. 15 Jahre Terrorkrieg, Doppelpunkt, USA liefern Waffen für 40 Milliarden Dollar, Verbleib unklar. Es ist richtig, für 40 Milliarden Dollar kann man eine Menge Waffen kaufen und natürlich ist es so, dass man nicht weiß, wo die überall landen. Die landen ja normalerweise auf Schlachtfeldern, dann gehen einige kaputt, dann werden die eingesammelt, zum nächsten Schlachtfeld geflogen und da geht es eben weiter. Und so ein klassisches Sturmgewehr hält im Schnitt 50 Jahre auf Schlachtfeldern, bis es durch ein neues ersetzt wird. Ich möchte an dieser Stelle auf ein Interview aufmerksam machen, was ein KenFM-Kollege geführt hat, nämlich Jens Wernicke, der bei KenFM unter anderem arbeitet, aber auch bei den Nachdenkseiten. Und der sprach mit Jürgen Todenhöver, der sich ja immer wieder in der Region Syrien, Irak aufhält und auch schon mit Leuten vom IS spricht. Jetzt hat Todenhöfer ein Interview gemacht mit einem Kommandanten der Al-Nusra-Front, also einem radikalen Moslem. Und was er dort dann zu hören bekam, das ist für die, die es nicht, die zum ersten Mal darauf stoßen, natürlich harter Tobak. Wir wissen es längst, weil wir wissen ja auch, dass IS und Al-Nusra-Front von den Vereinigten Staaten quasi unterstützt, wie Al-Qaida auch mitgegründet wurden, aber dass eben ein solcher Führer das offen zugibt und in die Kamera spricht, ganz offen, das ist doch schon so, dass sollte man sich wirklich auf der kleinen Hinrinne zergehen lassen. Ich lese mal eben vor, was Todenhöfer gegenüber Wernicke gesagt hat. Ja, also konkret wird er gefragt, sagen Sie mal, Sie haben ja mit diesem Kommandanten gesprochen, was hat er denn eigentlich zu Protokoll gegeben, Herr Todenhöfer? Und dann sagt Herr Todenhöfer das, was der Al-Nusra-Kommandant gesagt hat, nämlich, auch Amerika hat seine Meinung über uns geändert. Aha, eigentlich war der IS und wir eine Gruppe, aber der IS wurde entsprechend den Interessen der großen Staaten wie etwa Amerika für politische Zwecke benutzt, von unseren Prinzipien weggelenkt. Die meisten seiner Führer, also Al-Qaida, arbeiten mit Geheimdiensten zusammen. Aha. Das ist uns klar geworden. Wir, die Al-Nusra-Front, haben unseren Weg. Sie waren früher mit uns, sie waren früher unsere Unterstützer. Das heißt, hier sehen wir, dass jemand, der bei der Al-Nusra-Front arbeitet, in einer Splitterfront von Al-Qaida sagt, also die Ur-Al-Qaida, diese Originalkollegen da mit Bin Laden als bekanntestem Kopf, die wir arbeiten für die Amerikaner, sind angeworben worden und ja, sind quasi der verlängerte Arm der CIA. Ja? Es ist interessant, dass wenn ein solches Interview von einem Mann wie Totenhöfer, der ja auch lange Zeit Mitglied des Deutschen Bundestages war, wenn das eben veröffentlicht wird auf Nachrichtenseiten und auch bei uns und dass sie auch durch die Medien gingen, man konnte es auch bei YouTube sehen, dass das dann einfach von den meisten Mainstream-Medien einfach nicht aufgegriffen wird, sondern einfach totgeschwiegen wird. Das sagt sehr, sehr viel über unsere Medien, denn man will einfach nicht wahrhaben, was recherchiert wurde, weil es nicht in den Kram passt oder aber, weil man dafür bezahlt wird, dass die Menschen nicht erfahren, was wirklich Phase ist. Das Problem ist nur, die meisten wissen es bereits und damit sind wir in Syrien. An dieser Stelle möchte ich euch auf einen Beitrag aufmerksam machen, den ich in Cicero gelesen habe. Ist ja ein sehr konservatives Magazin, Magazin für politische Kultur, also wenig linksliberal, sondern eher so Hardliner, rechts außen, eher so auf NATO-Linie. Dort konnte man am 28. April 2016 einen Bericht lesen, und zwar von Christoph Schwennecke, ist der Chefredakteur des Magazins. Der Artikel trug die Überschrift Die Akte Assad. Und in diesem Beitrag ja, kommt auch ein gewisser Michael Flynn vor, der war mal DEA-Direktor, DEA ist auch ein amerikanischer Geheimdienst, die haben ja mehrere, und der spricht dort mit Samuel Hersh, also der großen Legende, der schon in Vietnam ja eben Massaker recherchiert hatte und seither als investigativer Journalist Geschichte geschrieben hat. Die beiden sprechen miteinander und Michael Flynn äußert sich dahingehend, dass er sagt, die Öffentlichkeit würde ausrasten, wenn sie die Geheimdienstinformationen zu Gesicht bekäme. Es geht nämlich um den IS, und dann sagt eben der Flynn, wir kannten die langfristige Strategie und die Einsatzpläne des IS und wir diskutierten auch darüber, dass die Türkei bewusst wegsah, als der Islamische Staat in Syrien immer stärker wurde. Wir kommen übrigens spätestens noch darauf, warum die Türkei da eben mitmischen. Dafür gibt es ja auch Gründe. Die Berichte seien aber auf enormen Widerstand gestoßen und deswegen Flynn wörtlich, ich hatte das Gefühl, man wollte die Wahrheit nicht hören. Wer also sagt, ja, der Totenhöfer, der ist ja auch ein bisschen abgedreht und der ist immer so pro-Moslem und sieht alles positiv, das ist die Aussage von einem DEA-Direktor, der eben sagt, hey, wir wussten, was dort abgeht. Und das zeigt eben auch, dass bei den amerikanischen Diensten nicht alle mit dieser Politik verdeckte Operationen zufrieden sind, weil das Ganze nämlich als ein Bumerang zurückkommt und dieses Chaos, was man stiften wollte, wenn man das eben nicht mehr in den Griff bekommt und es zu einem Flächenbrand werden kann. Und wie der ausgeht, das weiß eben überhaupt niemand. Also von daher, dieser Mann, Flynn, ist kein Verschwörungstheoretiker, genau wie Wesley Clark kein Verschwörungstheoretiker ist. Auch JFK war kein Verschwörungstheoretiker. Nur wenn man so etwas äußert, dann gerät man ganz schnell ins Fadenkreuz der eigenen Dienste. So sieht's aus. Wir bleiben in Syrien, wir bleiben bei Mord und Totschlag, der großen Klammer bei dieser Sendung. Wir bleiben bei Bodenschätzen, Geopolitik und vor allem der ganze Schwu darüber rum, dass man immer so tut, als ginge es um irgendwas anderes, Menschenrechte und so weiter. Geht es natürlich nicht. Ich konnte am 10. August 2016 im Spiegel eine neue Serie lesen. Da ging es um Fakten zum Krieg in Syrien. Unterschrift der Überschrift Assad-IS-Rebellen. Und da dachte ich, wow, wenn der Spiegel so eine Geschichte macht, kommt vielleicht heute auf mehreren Seiten endlich mal die kompakte Geschichte, wie das eigentlich in Syrien alles zusammenhängt. Ich sah da noch eine bunte Karte. Ja, wer da so alles wohnt in Syrien, verschiedene Städte, von denen ja nicht mehr so viele stehen. Und dann stieß ich auf einen Satz, ja, den fand ich wirklich interessant, nämlich, so klar wie die Fronten auf der Karte erscheinen, sind sie in der Realität nicht immer. Syriens Konflikt ist kein regulärer Krieg, ja, das stimmt noch, sondern ein Bürgerkrieg, aha, er wird nicht von staatlichen Streitkräften geführt, sondern auf allen Seiten von unzähligen Milizen. Ja, und als ich das gelesen habe, dachte ich, ey, ist das jetzt Märchenstunde, ist das Karneval, ist das ein Test? Weil im gesamten Beitrag, der sich über mehrere Seiten erstreckt, redet man nicht über Gas und Öl, man redet auch nicht über Pipelines. Man tut so, als wenn da einfach unterschiedliche Syrer miteinander verstritten wären und die anderen müssen von außen einfach sagen, hört doch mal auf, euch zu streiten. So wird das in diesem Beitrag dargestellt. Das ist natürlich Hanebüchen und zeigt noch einmal, dass man den Spiegel in die Tonne kloppen kann. Es ist einfach ein Blatt, ja, es ist Märchenstunde, das kann niemand mehr ernst nehmen. Was habe ich getan? Ich habe mich ans Telefon gehängt, um mit Dr. Daniele De Ganza ein Telefoninterview zu führen, weil er hat nämlich ein neues Buch in der Pipeline, was dann auch dann rauskommt und wozu er auch nach Deutschland kommen wird, und zwar ins Babylon vom 2., 4., 5. und 6. Dezember. Der 6. Dezember gibt es übrigens noch Karten, alle anderen Termine sind ausverkauft. Das Buch trägt den Titel Illegale Kriege, wie NATO-Länder die UNO sabotieren, eine Chronik von Kuba bis Syrien. Da sind wir eben bei Syrien. In Syrien ganz konkret geht es in Wahrheit nur um zwei Pipelines, ja, die beide entspringen im Persischen Golf. Die eine Pipeline führt vom Iran ausgebeutet über den Iran, Irak durch Syrien ans Mittelmeer, und die andere von Kuwait ausgebeutet, selbe Gas- und Ölfeld, führt dann eben über Saudi-Arabien, Jordanien, auch durch Syrien Richtung Türkei. Also beide Pipelines, die rote und die grüne, seht ihr im Bild, müssen durch Syrien. Und Assad wollte einfach ganz normal bestimmen, welche der beiden Pipelines er durch sein Land durchführen lassen möchte. Und da hat er sich eben für die Pipeline der Iraner entschieden. Und das kam in den USA nicht so richtig gut an. Und seither tobt dort der Krieg. Es geht im Grunde nur um diese beiden Pipelines, um nichts anderes. Ja? Und alle anderen, die irgendwie auf der einen oder anderen Pipeline-Seite stehen, die helfen dann eben mit, dass die eine oder die andere Pipeline irgendwie durchkommt, weil sie dafür eben dann fürstlich bezahlt werden. Es geht natürlich um Multimilliarden von Dollar. Das Gespräch mit Dr. Daniel Ganser geht eine halbe Stunde und wurde heftig schon angeklickt. Und interessant ist eben, das macht ja Herrn Ganser aus, wie er eben so komplizierte Zusammenhänge so einfach runterbrechen kann, dass man sagt, ey, ist ja Wahnsinn. Da fällt nämlich der Satz, Angela Merkel betreibt für Al-Qaida Luftaufklärung. Ja, da hören wir mal eben rein in dieses Interview für alle, die es verpasst haben. Ich kann euch nur dringend raten, das sich anzugucken. Ihr braucht euch diesen Spiegelartikel nicht durchzulesen. Hört euch das Interview durch und danach sagt ihr, so einfach sind die Dinge. Ja, so einfach sind die Dinge. Es geht nur um Gas und Pipelines. Es geht nur um nackten Profit. Das ist das, was wir in Syrien erleben. Bitte.
Die Amerikaner, aus ihrer Sicht ist Syrien ein Staat, der noch sozusagen zu freundschaftlich gegenüber Moskau ist, schon immer war, ein Sowjet-Tanker sozusagen, den man versenken muss, wenn wir jetzt im Flugzeugträgerspiel denken.
Und auch die Russen haben natürlich Interesse, dass russisches Gas eher auf dem europäischen Markt erscheint und nicht das Gas von Katar. Vielleicht noch das Gas vom befreundeten Iran, wenn man hinter den Kulissen ja auch zusammenarbeitet. Das heißt, da teilt man sich lieber mit denen den Markt.
Ja, die Russen haben natürlich, man sieht jetzt, die Russen um Putin unterstützen Präsident Assad in Syrien. Sie wollen nicht, dass er gestürzt wird. Und das ist durchaus im eigenen Interesse, weil die Russen haben Militärstützpunkte in Syrien. Die Russen haben traditionellerweise Syrien immer mit Waffen beliefert. Und die Russen möchten natürlich nicht, dass jetzt mit Katar ein großer Player sozusagen den europäischen Erdgasmarkt überschwemmt. Ich meine, jeder, der Champions League schaut, und das sind ja viele, der weiß ja, dass Gazprom die Champions League sponsert. Also die haben jedes Mal vor jedem Spiel, ich weiß nicht, einen langen Werbebanner. Und diese Gazprom-Firma ist eine russische Firma, sie verkauft Erdgas, ist die Erdgasfirma von Putin, wenn Sie so wollen. Mhm. Und diese Erdgasfirma von Putin, die macht viel Gewinn, vor allem auf dem europäischen Markt, also Deutschland etc. wird natürlich von Gazprom versorgt. Und wenn jetzt Bashar al-Assad von den NATO-Ländern gestürzt wird und Katar diese Pipeline bauen kann, dann verliert natürlich Russland Einfluss auf dem Energiemarkt in Europa, weil dann dieses katarische Erdgas reinkommt. Und die Amerikaner, die sind ja das Imperium, das heißt, sie haben am meisten Militärstützpunkte auf der ganzen Welt, am meisten Militärflugzeuge, Flugzeugträger. Und sie haben schon 2006, das wissen wir wiederum über WikiLeaks, haben sie studiert, wie man eigentlich Syrien kaputt machen könnte. William Roebuck war damals in der amerikanischen Botschaft in Damaskus. Damaskus ist ja die Hauptstadt von Syrien. Und er hat die Schwachstellen der Regierung aufgelistet, also wie man das Land destabilisieren könnte, um die Wahrscheinlichkeit für Chaos in Syrien zu erhöhen, weil dieses Chaos dient den Amerikanern. Und William Roebuck empfahl, und das ist jetzt ein Zitat, die religiösen Spannungen anzuheizen. Eine weitere Depesche aus dem Jahr belegt 2006, dass man dafür 5 Millionen Dollar für die Finanzierung von Dissidenten ausgegeben hatte. Das hat wieder Seymour Hersh, der amerikanische Journalist, herausgearbeitet. Er ist ein Kritiker dieses Syrienkrieges und er hat einfach gezeigt, dass hier nicht ein Bürgerkrieg sozusagen von einem Tag auf den anderen Tag entstanden ist, sondern man hat eigentlich sehr absichtlich ein Regime-Change vorbereitet. Und das Einzige, was schiefgegangen ist aus der Sicht von Washington, ist, dass dieser Regime-Change so lange dauert.
Jetzt gibt es Menschen, die sagen, Syrien, das ist doch weit weg, fahre ich eben nach Italien oder in die andere Richtung, geht mich gar nichts an. Diese Menschen muss ich enttäuschen. Warum? Natürlich geht uns Deutsche Syrien insofern an, denn wir sind dort ja involviert. Zum Beispiel an der Grenze zu Syrien gibt es ja einen türkischen Luftwaffenstützpunkt, nämlich Irtschilik, und in den investiert die Bundesregierung jetzt 58 Millionen Euro. Das ist eine Menge Geld. Und ich glaube, jetzt schon sagen zu können, dass diese Luftwaffenbasis schneller ausgebaut und an den Start gehen wird als der Flughafen in Berlin. Wir sehen also, wenn man will, dann kann man es auch. Es gibt ja seit geraumer Zeit auch schon laut nachgedacht von Angela Merkel die Überlegung, dass man die Bundeswehr doch wieder im Inneren einsetzen könnte. Und zwar nur bei terroristischen Großlagen, die sie natürlich dann bestimmt, wann eine Großlage entsteht. Dass man deutsche Soldaten im Inneren einsetzt, das hatten wir schon mal im Dritten Reich. Aber weil wir es schon mal hatten, können wir es ja ruhig wieder machen. Stört die Bevölkerung offensichtlich nicht. Aber wenn man die Soldaten in Deutschland so durchzählt, seit dem Abschaffen der Wehrpflicht sind das einfach zu wenige. Immer mehr junge Menschen erkennen, dass wenn sie zu diesem mittelständischen Betrieb Bundeswehr gehen, dass das eben kein ruhiger Job ist, ja, wo man eine schöne Kugel schieben kann oder Panzer von A nach B fahren, aber nur bei kleinen Übungen, sondern dass es durchaus möglich ist und sehr wahrscheinlich, dass man im Ausland eingesetzt wird auf Schlachtfeldern und dann nur in Ersatzteilen oder halbtot zurückkommt. Das wollen immer mehr junge Menschen nicht, weil sie sagen, nee, da gehe ich doch lieber surfen. Kann ich absolut nachvollziehen. Und aus diesem Grund gibt es jetzt neue Überlegungen, die ich auch lesen konnte am 23. August bei NTV, nämlich die Regierung denkt an die Rückkehr zur Wehrpflicht nach. Das heißt, sie wollen ihre Armee vergrößern und aufstocken. Und warum? Das müssen sie begründen natürlich, nachdem sie die Wehrpflicht erst abgeschafft haben. Das Ganze zu einer Söldnerarmee, jetzt sind zu wenig Söldner da, jetzt wieder zurück zur Wehrpflicht. Das muss man ja irgendwie vor der Bevölkerung begründen. Es geht darum, das Bundesgebiet vor Attacken, also terroristischen Attacken zu schützen. Ja, diese terroristischen Attacken, die eben das Bundesgebiet betreffen, betreffen aber eben auch ein Bundesgebiet, was ja eben nicht nur in Deutschland, also an den deutschen Grenzen endet, sondern Deutschland ist ja Teil der NATO, also an den NATO-Grenzen enden könnte und enden wird. Wir wissen das ja spätestens seit Afghanistan, da wird ja auch Deutschland verteidigt, ja, die Sicherheit, und deswegen vielleicht auch übermorgen dann schon mal in Syrien, in Aleppo oder auch Damaskus, und übermorgen vielleicht endet der deutsche Soldat, steht er direkt vor Teheran. All das ist eben möglich. Und wer immer noch nicht verstanden hat, was das konkret bedeutet, dass das nämlich ganz konkret Kriegsvorbereitungen sind, dass der Wehretat hochgefahren wird, dass wir an die Außengrenzen, syrisch-türkische Grenze investieren, dass wir mit Rammstein richtig Gas geben, dass wir wieder zum drittgrößten Rüstungsexporteur geworden sind und dass die Wehrpflicht wieder zurückkommen soll. Wir werden das erleben. Wer immer noch nicht verstanden hat, was das bedeutet, dem kann man schlichtweg nicht helfen. Krieg ist das Thema, was uns bis zum Ende von MMM 27 beschäftigt, habe ich ja angekündigt. Und der Krieg wird in unseren Medien natürlich auch über Propaganda geführt. Ja, also wir sollen kirre gemacht werden, wir sollen Angst gemacht bekommen, man will uns ein Feindbild verkaufen. Und bisher dachten wir immer, okay, jetzt ist das Putin oder der Moslem, und plötzlich taucht ein neuer Feind auf, und es ist ein Feind mit einem amerikanischen Pass, nämlich Donald Trump. Aber der wird doch amerikanischer Präsident oder hat gute Aussichten, amerikanischer Präsident zu werden. Er ist doch die Nummer 2 oder die mögliche Nummer 1. Der läuft doch der Hillary Clinton, also den Rang ab. Also ob der es wird oder nicht wird, ist doch ganz, ganz knapp. Wie kann man denn so über den schreiben? Naja, wir wollen den nicht haben, wir westlichen Medien und die, die ihn ablehnen. Warum? Weil Trump hatte schon gesagt, er würde mit Putin reden. Und das reicht eigentlich schon, um zum Staatsfeind zu werden. Interessant ist der Spiegeltitel, den ich hier rausgesucht habe, nämlich 5 Minuten vor Trump. Ja, und auch unser Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, hat sich im Spiegel geäußert. Dort konnte man lesen, Trump ist ein Problem für die ganze Welt. Also für mich nicht. Ja. Also muss sagen, für die ganze Welt, aber Ken Jebsen, also außer Ken Jebsen zum Beispiel. Oder ich kenne auch andere Kollegen, die hier hinter der Kamera, auch kein Problem. Also, dass er sagt, ein Problem für die ganze Welt. Ich weiß nicht, kennt Herr Schulz die ganze Welt? Vielleicht für seine kleine Welt ist es ein Problem. Aber ich habe mit Trump im Moment noch gar kein Problem, weil Trump hatte bisher kein politisches Amt inne. Was er später tun wird, das kann ich nur vermuten. Bei der großen Gegenkandidatin, die wir uns offensichtlich alle wünschen sollen, nämlich Hillary Clinton, da muss ich nur in die Agenda gucken und nur gucken, was sie bereits getan hat, um zu sagen, diese Frau ist mir nicht geheuer. Klassisches Beispiel. Als sie noch Außenministerin war unter Barack Obama, hat sie sich massiv dafür eingesetzt, Libyen anzugreifen, hat dort mehrere tausend Toten produziert. Und als eben Gaddafi umgebracht worden war, auf barbarische Art und Weise, hat sie sich ja auch in eine Talkshow gesetzt und hat gesagt, wir kamen, wir sahen, er starb. Ja. Aber ihr Mail-Server ist auch geknackt worden, ja, sie nimmt es ja mit Sicherheit nicht so genau. Und dort konnte der Ausnahmejournalist Simon Hirsch nachweisen, dass sie davon wusste und es lanciert hat, dass 2012 Giftgas, Sarin, nach Syrien geschmuggelt wurde und von Rebellen eingesetzt wurde an Zivilisten. Es gab dort über 1200 Tote, Frauen, Männer und Kinder, die an diesem Gas elendig verreckt sind. Und das hat man ja dann versucht, dem Assad und Damaskus in die Schuhe zu schieben, um einen Grund zu haben, um das Land zu bombardieren, was aber nicht klappte, weil die Russen haben gesagt, wir übernehmen das ganze Gas, wir vernichten es, und schon war der Kriegsgrund wieder vom Tisch. Wir wissen also heute, dass Hillary Clinton, die Wunschkandidatin, wahrscheinlich auch von Herrn Schulz, dass es eine Frau ist, die Länder angreift, Menschen umbringt und auch keine Probleme damit hat, Gas an Leute zu liefern, die damit offensichtlich und bewusst Menschen umbringen. Und das ist unsere Traumkandidatin. Ich frage mich manchmal schon, ja, was man diesen Leuten in den Tee tut. Liebe Kollegen in Hamburg beim Spiegel, dass ihr inzwischen eigentlich nur noch Propaganda macht, das wisst ihr ja selber. Was ich euch jetzt wirklich auf den Weg geben möchte. Damit es nicht sofort auffällt, solltet ihr vielleicht ein bisschen subtiler vorgehen. Ihr tragt so dick auf, ja? Das ist immer so ein bisschen wie eine Regieanweisung beim deutschen Tatort. Das ist doch, das hat doch keine Klasse, das könnt ihr doch besser. Also zum Beispiel eine Geschichte, die ich neulich lesen konnte bei euch, ja, zur Duma-Wahl, wo Putin natürlich auch Werbung gemacht hat für seine Partei. Da las ich dann Putins falsche Bräute. Dieses Bild habt ihr publiziert. Da sehen wir den Präsidenten und um ihn rum verschiedene Bräute und die machen da Selfies. Und dann habt ihr recherchiert, wer sind denn diese Bräute? Und ihr habt ganz schnell festgestellt, das sind überhaupt keine Bräute. Ja, das sind Frauen, die so tun, als wären sie Bräute. Die haben sich verkleidet. Und das zeigt, wie dieser Putin spielt. Und dann las ich folgende Schlagzeile. Wladimir Putins Macho-Auftritte sorgen seit langem für Aufsehen. Die PR-Strategen des Kreml inszenieren ihn wahlweise gerne als zupackenden Alleskönner, Naturburschen und Waffenkenner. Ja, und dann habe ich auch ganz kurz recherchiert und habe eben diese Bilder recherchiert. Da haben wir eben den Alleskönner. Da haben wir den Naturburschen, der auch schon mal von einem Bär verschmierten Fisch isst. Und da haben wir eben den Waffennarr. Auf diesen Bildern sieht der Wladimir Putin aber immer so ein bisschen aus wie Barack Obama. Versucht's einfach nochmal. Jetzt wird es Menschen geben, die sagen, sag mal, hat Herr Jepsen was gegen Barack Obama? Gar nicht. Ich habe gar nichts gegen Barack Obama. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich weiß nur eins. Er hat ja mal, als er ins Amt eingestiegen ist, vor 8 Jahren von Change gesprochen. Dann der Facebook-Präsident, der war auch in Berlin, hat an der Siegessäule gesprochen. Und ich habe damals schon einen Text geschrieben, dass das eben alles nur Showbusiness ist. Und dass der Herr Barack Obama relativ schnell merken wird, dass das Weiße Haus eben, dass das eben auch, dass er da Schauspieler sein wird. Und dass mit dem er ins Amt gekommen ist, dass er das nicht durchhalten kann, dass er das alles nicht erreichen wird. Da gibt es Mittel und Wege, dem Präsidenten zu verstehen zu geben, dass die eigenen Ideen dann enden, wenn man das Amt betritt. Und ich habe einen schönen Beitrag bei YouTube gefunden, da hat nämlich jemand sich mal die Mühe gemacht und hat die Aussagen von Obama vor 8 Jahren verglichen mit dem, was er heute sagt. Und man wird feststellen, das eine ist genau das Gegenteil von dem, was er heute sagt. Und der Wahnsinn an diesem Amt ist eben, dass man vielleicht als James Bond oder in diesem Fall als Robin Hood einsteigt und als John Wayne, ja, wieder aussteigt, aber selber glaubt, es wären dieselben Figuren. Wir schauen mal eben rein.
This is the same person who spent a decade with her husband campaigning for NAFTA. And now goes around saying how she was opposed to NAFTA.
She's got specific ideas to invest in new jobs, to help workers share in their company's profits.
This is the same person who says she's voting for the Colombia trade deal. Turns out that her top advisor, her top strategist, was working for the Colombian government to get the bill passed.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve as President of the United States of America.
An dieser Stelle möchte ich 3 Beispiele bringen, wie Propaganda funktioniert. Also wie man den, den man nicht mag, durch das Weglassen von Worten oder die Darstellung an sich so aussehen lassen kann, dass alle denken, der ist aber blöd. Da beginnen wir mal in der Türkei. Es gab ein Interview in der FAZ vom 6.9. mit der Überschrift Türkei beschlagnahmt, Aufnahme nach Friedmann-Interview. Friedmann, Michel Friedmann, muss ich nicht erklären, arbeitet heute für die Deutsche Welle. Und er hat ein Interview gemacht, das am Ende von den türkischen Behörden konfisziert wurde. Die haben es an sich genommen. Das Interview war mit dem Sportminister der Türkei. Und der Minister ließ dann das Videomaterial des Gesprächs beschlagnahmen. Da gab es nämlich Protestwellen. Alle gesagt, ja, typisch, was machen die der Türkei? Die haben auch schon einige Zeitungen schließen lassen, jede Menge Journalisten verhaften lassen und so weiter. Wo sie nicht genau wissen, sind das Journalisten oder sind das Agenten von irgendwelchen NGOs? Will ich gar nicht weiter kommentieren. Jedenfalls hat man auf die Türkei gezeigt, ja, guck mal, was die da eben machen. Das ist nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt Länder, wo man mit Presseausweis besser leben und arbeiten kann als in der Türkei. Ist auch völlig klar. Aber was ist das zum Beispiel für ein Land, wo es vielleicht noch schlimmer zugeht? Ich denke mal, in den USA ist es nicht wirklich viel, viel besser, weil ja die Amerikaner dann doch anders vorgehen. Es gibt ein Interview, was ich lesen konnte aus dem Jahre 2009. Dort hat nämlich der Chef von AP, also von Associated Press, einer riesigen Agentur, Tom Curley, sich beschwert darüber, dass das Pentagon zu einer weltweit agierenden Propagandamaschine ausgebaut wird und hat das den Kollegen auch nachweisen können, dass sie nämlich 27.000 PR-Berater beschäftigen, um Journalisten unter Druck zu setzen oder aber CIA-Mitarbeiter zu Journalisten zu machen, die dann immer die Wahrheit so verfälschen, dass er als Chef sagen kann, Entschuldigung, das ist jetzt aber glatt gelogen. Und dann kamen die Kommandeure der CIA zu ihm persönlich und haben ihm zu verstehen gegeben, ich zitiere, dass man ihn und AP zerstören werde, wenn er und die Nachrichtenagentur weiterhin auf journalistische Prinzipien bestehen würden. Ja, wir sehen also, in der Türkei wird der Bericht weggenommen, aber Herr Friedmann reist aus Und in den Vereinigten Staaten ist es eben so, dass die CIA eben zu diesem Chef von AP geht und sagt, jetzt hör mal genau zu, wenn du mit dem Scheiß nicht aufhörst, dann machen wir dich kaputt. Ja? Und jetzt kann man sich selbst die Frage stellen, was wiegt schwerer? Auch in Israel gibt es nicht wirklich so etwas wie Pressefreiheit. Alle Berichte werden vom Militär gescannt und es gab einen Beitrag, den ich im Spiegel lesen konnte. Dort stand dann Pressefreiheit, Doppelpunkt. So funktioniert Israels Zensurmaschine und die Chefzensorin verteidigt das Ganze dann. Sie sagt nämlich immer, wenn ein Bericht der israelischen Sicherheit schadet, das ist ein dehnbarer Bericht, weil sie entscheiden das, dann entscheiden wir, dass der Bericht eben nicht erscheint. Das heißt, die innere Sicherheit, äußere Sicherheit, die Interessen des Militärs stehen über den der Presse. Das ist dann auch nicht wirklich eine Demokratie, ist es aber überhaupt sowieso nicht. Wie man auch im deutschsprachigen Raum mit ein paar Worten bösartige Spiele treiben kann, konnte man in Österreich lesen. Bei einem kleinen Lokalblatt konnte ich Folgendes lesen. Musikprofessor stiftet ein Klavier für Flüchtlingsheim. Das passiert, da gab es ein Flüchtlingsheim, ein ehemaliger Musikprofessor, der lange an Klaviers unterrichtet hat, der gesagt, ich möchte gerne, ich brauche das Klavier nicht mehr, ich möchte es gerne spenden und hat es eben gespendet. Und dann kamen diese Flüchtlingskinder und haben sich ans Klavier gesetzt und haben versucht, ein paar Noten zu spielen. Und das wurde auch fotografiert von diesem kleinen Blatt. Und dann gab es eine Unterschrift dazu. Die Kinder im Flüchtlingsheim üben schon fleißig die ersten Anschläge. Ja. Dann haben sich natürlich einige Leute beschwert und haben gesagt, das ist eine Unverschämtheit, was sie hier schreibt, diesen Kindern zu unterstellen, dass sie praktisch Klavierspielen benutzen, um sich terroristisch weiterzubilden, musikalisch, wie immer das gehen soll. Und dann hat das Blatt die Unterschrift geändert. Dann sehen wir dasselbe Bild, dieselben Kinder, dieselben glücklichen Kinder, dasselbe Klavier. Und dann heißt die Unterschrift, die Kinder im Flüchtlingsheim sind begeistert vom neuen Instrument. Das ist eben Propaganda. Zwei, drei Sätze ausgetauscht und schon hat das Bild eine völlig andere Wirkung. Subtil, dick und bösartig. Wer sich damit richtig gut auskennt, ist ein gewisser George Soros, der ja jede Menge Geld in NGOs steckt, um dort dann ja Projekte zur Meinungsbildung zu finanzieren. Und sein Server ist neulich mal geknackt worden, sodass man lesen kann, wo er überall sein Geld reinsteckt. Und auch in Deutschland steckt er es rein in sehr viele NGOs, also Non-Government-Organisationen, die dann ganz subtil dafür sorgen, dass wir dies und das denken oder das und das eben gar nicht erst erfahren. Wir knallen euch den Link unten rein, macht euch mal eben schlau. Ja? Das ist eben auch die Möglichkeit des Internets, dass wir das hier senden können, dass ihr euch recherchieren könnt, denn beim ZDF wirst du das, bei ARD und Spiegel, so nicht erfahren. Ja? Weil auch dort jede Menge Kollegen von NGOs mit dem Presseausweis ihre Arbeit tun. Und wem kann ich noch glauben? Die Frage höre ich oft und die ist ja auch berechtigt. Wir versuchen ja immer wieder Gesprächspartner, Journalisten, Menschen mit Presseausweis und Rückgrat und Ethik und Moral vor die Kamera zu bekommen, damit die einfach mal aus ihrem Berufsalltag erzählen. Meistens sind das nicht embeddete Journalisten vom alten Schlag. Finden wir auch immer wieder. Und diesen Menschen kann man theoretisch glauben, weil sie Glaubwürdigkeit ausstrahlen. Das spürt man dann eben einfach. Trotzdem sollte man das, was sie sagen, überprüfen. Aber ich glaube einfach nicht, dass sie es nötig haben, auf die alten Tage zu lügen. Einer dieser Kollegen heißt Fulvio Grimaldi, ein Kriegsberichterstatter, geht stark auf die 80 zu, kommt aber deutlich jünger rüber. Den hatten wir bei KenFM und wir sprachen mit ihm über Gott und die Welt und natürlich auch über das, was wir im Mittleren Osten ständig erleben, diesen Krawall, dieses Chaos. Und er hat uns gesagt, ja, der Palästina-Konflikt ist der Schlüssel in Middle East. Hier ist Fulvio Grimaldi, ein kurzer Ausschnitt, aber das ganze Interview lohnt sich wirklich, ein Zeitzeuge.
Das ist also eine Taktik. Eine der größten und erfolgsreichsten Taktiken eines Angriffsstaates, eines Angreifers, ist als Opfer zu gelten. Und das ist die stärkste Kraft eines Angreifers, nämlich auf diese Weise vertuscht er seine Haltung als Angreifer, als Unterdrücker. Israel ist ein Angreifer. Israel hat seine Umgebung wiederholt angegriffen. Ich war im Krieg im Libanon in 2006 und habe den mitgemacht, miterlebt. Und es hat andere Angriffe gegeben und vor allem gibt es einen ständigen, ununterbrochenen Angriff auf die Palästinenser, die ja in einer unwahrscheinlich grauenhaften Lage seit 60, 65, 70 Jahren leben und unterdrückt werden. Und es wird ihnen verboten, es wird ihnen verweigert, ihren eigenen Staat, ihre Unabhängigkeit, ihre Selbstbestimmung auszudrücken. Wenn man das sagt, wenn wir das sagen, wenn ich das sage, wird morgen jemand mich als Antisemit anklagen. Und ich lasse mich davon nicht zurückhalten. Die Tatsache, dass ich als es ist eine vollkommene Fälschung, es ist eine vollkommene Vergewaltigung meiner Ideen. Ich war als Kriegsberichterstatter in den In einem Sechstagekrieg in 1967, ja, für eine Tageszeitung in Rom. Und wurde dann ausgewiesen am Ende. Nämlich meine Berichterstattung nach Rom war nicht sehr, sehr schön, sehr gut gewertet. Mhm. Und ich wurde es am vierten oder fünften Tag nach dem Ende des Krieges wurde ich ausgewiesen aus Israel. Kam aber dann ein Jahr später wiederholt wieder nach Palästina. Also ich weise das zurück. Ich erlaube mir meine Kritik, meine Kritik an vor allem an der momentan an der jetzigen extrem rechten und aggressiven Regierung von Netanyahu, an der Besiedlungspolitik, die ununterbrochen weitergeht und alles, was da ausgemacht wurde in Oslo, vollkommen ignoriert und so weiter. Ich erlaube mir diese Kritik und es darf nicht durchgehen, dass man keine israelische Handlung kritisieren darf, vor allem nicht die Tatsache, die ziemlich undemokratisch klingt, dass ein Staat als der Staat der Juden bestimmt wird, also wie es geschehen ist. Also vor kurzem hat die israelische Regierung ja das in ihrer Verfassung oder
deklariert,
dass es der Staat der Juden ist.
Passt das mit Demokratie zusammen?
Nein, das passt überhaupt nicht mit Demokratie. Wie kann es mit Demokratie zusammenpassen? Man klagt hier über die Tatsachen, dass die Leute nicht die islamischen Flüchtlinge akzeptieren wollen. Und da sind wir in einem Land, wo 25% der Bevölkerung islamisch ist und Palästinenser sind. Und die haben kein Recht, sich in dem Staat, in dem sie leben, unter dem sie leben, als Bürger angesehen zu werden. 20% sind ja palästinensische Israelis, die Staatsangehörige. Wie werden die bewertet, da es der Staat der Juden ist?
Ja.
Wo gehören die hin? Mhm.
Soweit Fulvio Grimaldi. Als Kollegen können wir ihn nur empfehlen. Wir haben auch eine tolle Kollegin, mit der wir ein Interview geführt haben, Gabi Weber, die lange auch für den Sender Freies Berlin gearbeitet hat oder für große Fernsehanstalten. Das ist immer schwieriger für sie, weil sie ist jemand, der sich wie ein Wadenbeißer in die Archive wagt und dort dann Dinge recherchiert, die man hier aber gar nicht senden möchte, weil sie der Wahrheit entsprechen. Sie hat diverse Mythen ja quasi entzaubert, zum Beispiel, dass ja der Mossad es war, der Eichmann gefangen hat, hat sie gezeigt, das kann so gar nicht gewesen sein. Sie hat auch gezeigt, dass ja Israel zur Atombombe gekommen ist mit deutscher Hilfe. Man wusste in Israel zum Beispiel auch, dass es jede Menge Altnazis gibt in der deutschen Regierung und hat gesagt, ja, wir verraten das nicht, aber dafür kriegen wir eben den Bombenstoff. Auch darüber haben wir gesprochen mit Gabi Weber, ein sehr langes Interview, 1:49. Wir gehen ganz kurz an eine Stelle und können euch dieses Interview von Gabi Weber, aber auch die Bücher, die sie schreibt, nur dringend empfehlen. Hier ist Gabi Weber.
Wir warten ja schon seit langem, dass es mal auf internationaler Ebene, unter dem Dach der UNO müsste das wohl sein, ein Abkommen gibt, wie Staaten bankrott gehen können. Ja. Fall Argentinien 2001. Ja. Nun, das gibt es eben bis heute nicht, weil die Finanzmärkte sagen, wir wollen das nicht, weil sie richtig viel Geld damit verdienen, indem sie dann diese Schrottpapiere aufkaufen und die Staaten erpressen. Ja. Also ich habe das selbst miterlebt damals. Ich habe das miterlebt, die Leute haben wirklich gehungert. Die hatten nichts mehr zu essen und es ging sogar in die Mittelschicht bis dort hinein. Man hat in Argentinien im Grunde, indem man bis heute, das ist die US-Justiz, diese sogenannten Geierfonds ermächtigt hat und gesagt hat, ja, das ist richtig, was die machen. Die müssen ausgezahlt werden und zwar das, was nominal auf diesen Obligationen draufsteht. Ja. Und das ist total ungerecht, weil es muss auch eine Möglichkeit geben, für Staaten bankrott zu gehen. Und ich meine, wir leben ja im Kapitalismus. Da gibt es doch sowas wie Risiko.
Ja.
Und
Insolvenz.
Und Insolvenz. Ja. Also wenn jemand ein Geschäft macht, dann weiß er doch, er läuft auch das Risiko, er geht das Risiko ein, dass der andere vielleicht nicht zahlt. Das haben sie im Geschäftsleben so.
Ja.
Und das sollen die dann aber auch dann dafür gerade stehen. Mhm. Und das wird im Grunde, es wird dann so risikolos gemacht. die Finanzmärkte werden dann zu systemrelevant erklärt. Genau. Ja. Und dann ist der Steuerzahler, der dann wieder das Geld dort hineinpumpt.
An dieser Stelle ein Buchtipp, der sich mit Propaganda beschäftigt. Das Buch kommt von Ulrich Teusch, ist beim Westend Verlag erschienen und nennt sich Lückenpresse. Also nicht Lügenpresse, sondern Lückenpresse. In diesem Buch wird gezeigt und bewiesen, dass Presse immer lückenhaft war. Nicht unbedingt Lügenpresse, sondern lückenhaft dahingehend, dass ein Journalist, egal wie tief er recherchiert, dass er ja nie den 360-Grad-Blick haben kann. Er muss sich dann irgendwann für einen Ausschnitt entscheiden und da so lange recherchieren, wie eben der Zeitrahmen das zulässt. Und am Ende bleiben aber doch Lücken, aber nach bestem Wissen und Gewissen bringt er das auf den Tisch. Das ist auch Lückenpresse, aber eben keine vorsätzliche. Im Buch wird auch beschrieben, dass es Leute gibt, die eben das alles recherchiert haben, dann passt das und das aber nicht in den Kram und dann lassen sie das weg und füllen die Lücke, indem sie so tun, als wüssten sie es nicht besser. Und das ist dann Lügenpresse. In dem Buch werden einige Beispiele gezeigt, wo so etwas absichtlich passiert, aber auch wo so etwas passiert ist. Es wird auch gezeigt, dass Politiker sehr oft lügen müssen aus taktischen Gründen, dass sie gar nicht immer die Wahrheit sagen können oder gar nicht dürfen, weil dann wären sie eben keine Politiker und dass der Wähler manchmal eben auch belogen werden muss, dass Politik eben auch mit der Lüge arbeitet. Man entwickelt Verständnis für beide Seiten, sowohl für den Politiker als auch für den Journalisten, aber er zeigt in diesem Buch auch, der Ulrich Teusch, dass viele Journalisten eben von sich behaupten, sie wären die vierte Macht, aber dann quasi als Erfüllungsgehilfen der ersten Macht arbeiten, weil er stellt hier drin die Frage, was denn eigentlich passiert wäre, wenn Journalisten damals beim Irakkrieg gesagt hätten, wir sind dagegen, wir sind dagegen, wir sind dagegen, den Politiker nicht nach dem Mund geschrieben hätten, dann wären solche Kriege nämlich vermeidbar gewesen. Der Unterschied ist eben noch, Politiker werden vielleicht noch zur Rechenschaft gezogen, Menschen, Soldaten halten ihren Kopf hin, aber die Presse geht einfach danach nach Hause. Und das ist wirklich ja etwas, wo man sich fragt, Jungs, ihr habt auch eine Verantwortung. Auf die weist Ulrich Teusch hin. Lückenpresse bei Westend kann man in 2 Tagen durchlesen. Auch für mich war es wirklich erhellend, vor allem wegen der vielen Beispiele, wo er eben zeigt, dass man, wenn man bei dem einen oder anderen Satz nur das oder das Wort austauscht, dass dieser ganze Satz eine völlig andere Bedeutung bekommt. Und das geschieht eben subtil. Der Vorteil ist, wenn man dieses Buch gelesen hat, dass wenn man später sich eine Zeitung zur Hand nimmt oder einen Fernsehsender einschaltet oder Radio hört, dass man eben dann diffiziler hinhört und sagt, wem gehört die Gazette, wem gehört der Sender, wer spricht da zu mir, wozu gehört er und was will er denn jetzt eigentlich, wenn ich das konsumiert habe, was ich jetzt denke. Dafür ist dieses Buch gut. Ja? Es öffnet den Horizont in alle Richtungen. Kann ich nur dringend empfehlen. Lückenpresse von Ulrich Teusch. Das Klima da draußen in Europa, aber eben global sowieso, wird härter und es hat vor allem damit zu tun, finde ich, dass wir es mit einer ungerechten Verteilung von allem zu tun haben. Nicht nur von Bildung, sondern auch von Grundnahrungsmitteln, von Wärme, von Dach, von sozialer Nähe. Das alles funktioniert so nicht mehr, denn 63 Menschen ja, haben so viel wie 3,7 Milliarden und es wird immer schlimmer. Ja? Und wenn man das jetzt aber so sagt, dass eben 63 Menschen so viel haben wie 3,7 Milliarden und dass man das nicht fair findet, dann wird einem schnell vorgeworfen, das sei verkürzte Kapitalismuskritik. Wir haben das inzwischen auch in Europa, wir haben es in Griechenland, wir haben es aber eben auch in Deutschland mit dem größten Niedriglohnsektor der Welt, das muss man dazu sagen. Und in Amerika haben wir das sowieso auch, eine Meldung aus Spiegel Online vom 19.09. Dort konnte ich lesen, Armut in den USA, wenn vom amerikanischen Traum nichts übrig bleibt. 43 Millionen Amerikaner leben in Armut von der Stütze von Lebensmittelmarken. Und ein dänischer Fotograf aus Kopenhagen, der hat in Amerika eine Fotoserie gemacht, die dann im Spiegel abgedruckt wurde. Und dort sieht man eben diese Bilder von Joachim Exelsen, geboren 1971 in Kopenhagen. Und die Bilder sind nicht schön. Die Bilder sind aber in Wirklichkeit nicht neu, sondern es gab diese Bilder schon mal so ähnlich von Jakob Holt, auch ein dänischer Fotograf, der 1970 nach Amerika gefahren ist als Fotograf, um eigentlich nur die Landschaft und die Leute zu fotografieren und dann so viel Elend sah, dass daraus ein Buch wurde, ein Bestseller, Bilder aus Amerika. Kriegt man gebraucht, kann ich nur dringend empfehlen. Und dann weiß man auch, dass das Problem dieser Umverteilung, also dieser Kapitalismus und Neo, dass das alles ein altes Problem ist. Also jetzt nicht so tun nach dem Motto, das haben wir hier alles nicht gewusst. Dieser Kurs ist bekannt, er wird billigend in Kauf genommen und er wird nicht gut enden. Das ist auch mal klar. Also jetzt bitte nicht den Überraschten spielen, auch nicht beim Spiegel. Für alle, die sich fragen, sag mal, gibt es nicht auch gute Nachrichten? Na sicher. Eine gute Nachricht für die Märkte am 14.09. in der Tagesschau zu lesen, nämlich Bayer, also die große deutsche Firma Bayer, kauft Monsanto, den großen amerikanischen Riesen, für 59 Milliarden Euro. Na, das ist doch ein Grund zu jubilieren. Allerdings ist diese Fusion, diese Zusammenarbeit jetzt nicht so neu. Das hat es schon mal gegeben, und zwar zwischen Bayer und Monsanto, und zwar während des Vietnamkriegs. Monsanto hat damals eben großen Stil Dioxin hergestellt, Agent Orange, ein Entlaubungsgift, was gegen den Vietcong eingesetzt wurde, auch heute noch Spuren hinterlässt. Es gibt ja auch heute noch in Vietnam jedes Jahr unzählige Menschen, die verstümmelt sind. Und das nahm derartige Formen an, dass Monsanto in der Produktion von diesem Giftgas einfach nicht mehr hinterherkam und dann einfach bei Bayer angerufen und gesagt, ey, könnt ihr uns da nicht helfen? Und da hat Bayer nicht gesagt, was macht ihr da? Das ist doch gefährlich, das ist doch menschenverachtend, sondern wenn es ein gutes Geschäft wird, sind wir natürlich dabei. Und da hat man eine Firma gegründet, und zwar Bayer und Monsanto haben da schon fusioniert und die Firma nannte sich Mobay. Ja, blenden wir euch jetzt mal eben ein. Also alle, die sagen, endlich kauft eine deutsche Firma eine amerikanische Firma oder gibt es da eine Zusammenarbeit, diese Zusammenarbeit hat es eben auch schon gegeben während des Vietnamkriegs und man produzierte gemeinsam Agent Orange, klingt so harmlos wie Agent Orange. Na, das ist doch fast schon wie Chiquita. Ja, also wie gesagt, es gibt auch gute Nachrichten. In den letzten Wochen wurde in Deutschland gewählt, Landesparlamente, und es überrascht keinen, dass die AfD dort sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Erstmal in Meck-Pomp über 21% und hier in Berlin sind sie auf dem 5. Platz gelandet. Der Spiegel schrieb dann, ja, die AfD wollte ja zweit- oder drittstärkste Kraft werden und ist weit abgeschlagen auf dem 5. Platz. Und wenn man sich mal anschaut, 14,1% aus dem Stand und die nächste Partei mit 15,2%, also albern, das sind die Grünen, ja, und die Linken mit 15,6%. Und interessant ist übrigens auch die Wählerwanderung. Sehr viele Wähler, die bei der AfD ihr Kreuz gemacht haben, kommen von den Linken, kommen von der SPD, kommen von der CDU. Das sind also Wähler, die durchaus kompatibel sind mit dem, was die AfD da macht. Das sind nicht nur alles Frustwähler, sondern das sind Menschen, die sagen, im Grunde ist es egal, was du wählst, ob du jetzt die Linken wählst oder die AfD. Obwohl es nicht egal ist, weil die Parteien ja schon vorgeben, unterschiedliche Dinge zu wollen. Aber insofern ist es egal, dass sie die sowieso nicht erreichen. Ich glaube, so ticken sehr viele Wähler. Der Spitzenkandidat der AfD in Berlin, der wurde gefragt, was er denn eigentlich möchte. Und er hat ganz klar gesagt, dass er gekommen ist, um zu bleiben. Aber das ist jetzt auch kein wirklich wahnsinnig geiler O-Ton. Interessant ist, wie die Bild-Zeitung, also die Springerpresse, mit der AfD umgeht. Auf der einen Seite basht die down die AfD, alles Rechtspopulisten, alles Idioten, alle Schwachköpfe. Und dann verliert die Bild-Zeitung, außer die Bild-Zeitung, wichtiges Personal an die AfD, zum Beispiel Nikolaus Fest. Ja, hier ganz kurz in Bild und Ton. Ex-Bild, jetzt AfD. Neuzugang.
Eine totalitäre Ideologie darf hier keinen Platz haben. Ja, das bedeutet, dass man auch Moscheen schließen muss. Genau.
An dieser Stelle was ganz Persönliches, ein persönlicher Rat an Sarah Wagenknecht. Frau Wagenknecht, ich glaube, Sie werden medial gar nicht oder schlecht beraten. Ich meine, Sie haben jetzt ein Interview gegeben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zusammen mit Frauke Petry. Das ist noch okay, aber Sie hätten darauf bestehen müssen, dass dieses Interview auch online veröffentlicht wird. Es ist nämlich nur abgedruckt worden. Und ich habe davon erfahren, nicht weil ich die FAS kaufe, sondern weil ich von diesem Interview und von der Interpretation des Interviews gelesen habe in der Taz, bei der Zeit und bei der Süddeutschen Zeitung. Und da standen dann Dinge, ja, über Sie und Frau Petry drin, wo ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die sind Buddies, die stimmen in vielen Themen überein. Das wurde dort nämlich so verkauft. Dann habe ich gesucht nach dem Artikel online, fand ihn nicht, es gibt ihn nicht. Sie haben ihn ja später abgetippt oder abtippen lassen, auf ihrer Homepage veröffentlicht, ja, oder ihrer Facebook-Seite. Aber ich habe mir dann eben die Gazette nochmal gekauft und las dann eben dort das Gegenteil. Und das ist etwas, wo ich denke, da hat man Sie einfach vorgeführt. Da sind Sie in eine Falle getappt, ganz vorsätzlich, ja, das hätten Sie anders regeln müssen. Nächstes Mal vielleicht uns anrufen. Wir würden mit Kameras dazukommen, das ganze filmen und das dann schon vorher veröffentlichen, dass man später nicht so einen Quatsch behaupten kann. Weil dieses Interview hat nicht nur Frauke Petry genützt, sondern es hat vor allem Ihnen geschadet. Und da liegt Vorsatz vor. Also irgendjemand hat Sie wirklich reingelegt. Denn das, was überall behauptet wird, das kann im Interview nicht bewiesen werden, sondern im Gegenteil, Sie und Frau Frauke Petry sind politisch total auseinander. Sie haben kaum Berührungsgeschichten. Sie sind eben überhaupt keine Buddies. Kommt aber in den Interviews über das Interview so rüber. Und wie gesagt, beim nächsten Mal hängen Sie einfach ans Telefon durch, weil KenFM kennen Sie ja. Und wir würden mit unserem Team anrücken und würden Ihnen da so ein bisschen digital, ja, eine Backline machen. Ja, kostenlos. So sind wir. Vor 26 Jahren fiel in Deutschland ein Bauwerk um, was bislang als längste Betonpraline der Welt galt, nämlich die Berliner Mauer. Und seitdem ist Deutschland quasi wiedervereinigt und es ist eigentlich ein Grund zur Freude. Allerdings nicht für alle. Angela Merkel fuhr am 3. Oktober, so konnte man es in der FAZ lesen und auch in anderen Gazetten, nach Dresden, um sich feiern zu lassen, so wie vor vielen, vielen Jahren Helmut Kohl. Nur wurde sie anders empfangen, nämlich nicht mit wehenden Fahnen und blühenden Landschaften, alle sind happy, sondern sie wurde regelrecht ausgebuht. Und die dann vor ihr standen, die sind irgendwie enttäuscht. Und man muss sich die Frage stellen, warum das so ist. Und wir sehen im Hintergrund auf diesem Bild eben auch den Herrn Gauck, auch er ja ein ehemaliger DDR-Bürger, auf den die Menschen auch nicht wirklich gut zu sprechen sind. Auch das kann man sich überhaupt nicht erklären. Wie kann es sein, dass Angela Merkel und Gauck wirklich Politiker, von denen man sagen kann, dass sie wirklich volksnah sind, dass die so schlecht bei der Bevölkerung ankommen und vor allem, dass so wenige Menschen am Tag der Deutschen Einheit ihre Helden begrüßen? Ich verstehe es auch nicht. An dieser Stelle mache ich die Klammer zu, von der ich anfänglich gesprochen habe, nämlich zwischen Krieg, Propaganda und Wirtschaft. Wir beginnen ganz harmlos. Am 29. August eine Meldung aus Spiegel Online. Dort konnte man lesen, Apple, also die Firma, die wir alle kennen, muss für Steuertricks Milliardenstrafe zahlen. Und zwar 13 Milliarden. Warum? Wir alle kennen das, wenn wir in den Laden gehen und uns ein Apple-Produkt kaufen, wenn ein iPhone, bekommen wir eine Rechnung mit der Unterschrift Dublin. Ist in Deutsch geschrieben, aber kommt aus Dublin, weil in Dublin muss man ganz andere Steuern zahlen als in Europa. Das wollte sich der deutsche Fiskus nicht gefallen lassen und sagte dann zu Apple, also für diese Art von Steuerbetrug, Steuervermeidung heißt das ja so offiziell, möchten für euch 13 Milliarden auch als Strafe. Und der Erste, der gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage, war jetzt kein Apple-Mann, sondern der bayerische Finanzminister Söder hier im Bild mit Apple-Telefon und Handy. Warum er das gemacht hat, das weiß ich eigentlich gar nicht. Aber er hat gesagt, nö, das ist nicht in Ordnung. Jedenfalls wurde dann noch nicht bezahlt. Und jetzt gibt es die Retourkutsche. Und zwar in den jüngsten Tagen hat das amerikanische Justizministerium die Deutsche Bank verknackt. Und zwar auf 14 Milliarden. Man wirft der Deutschen Bank vor, illegale Geschäfte im Bereich der Hochfinanz gemacht zu haben. Interessant, so ein Vorwurf von der Wall Street. Lustig. Aber was soll das Ganze? Man möchte überhaupt über den Hebel Wall Street der Deutschen Bank Folgendes sagen. Also, wir sind jederzeit in der Lage, wenn ihr euch mit Apple kommt, einem amerikanischen Konzern, ja irgendwie reingrätscht, euch kaputt zu machen. Denn die Deutsche Bank ist mit 46 Billionen in der Kreide, hat sich am Derivatemarkt, man kann schon sagen, fair spekuliert. Sie haben zwar schon runtergestuft von 75 Billionen auf 46 Billionen, aber die haben auch das Geld nicht. Und wenn man jetzt sich überlegt, wer könnte die Deutsche Bank denn eigentlich retten, dann müsste ja, kommt ja nur die deutsche Bundesregierung in Frage. Die müsste also die Bank teilverstaatlichen. Wenn sie das aber macht, dann kommen die Italiener, also der Kollege Renzi, und sagt, das wollten wir ja auch schon in Italien, weil bei uns ist ja so ähnlich. Aber da hat ja Angela Merkel gesagt, kommt nicht in Frage, weil dann kommt raus, was alle schon wissen, dass wir eine Schuldenunion sind und der ganze Euro ja gar nicht funktioniert. Deswegen können wir das eben auch nicht machen. Und damit möchte das Justizministerium als verlängerter Arm der CIA eigentlich nur sagen, hört mal zu da in Deutschland mit eurer deutschen Bank. Wenn ihr uns irgendwie blöd kommt, wenn ihr diesen Imperialismus nicht versteht, dass wir nämlich die Kollegen sind, die am längeren Hebel sind, dann machen wir euch ganz schnell kaputt. Dieses Dilemma, dass ein Staat nach der Pfeife von Bankern tanzen muss, weil das ist das, was hier vorliegt, dass er also erpresst wird, das ist jetzt eine ganz alte Geschichte. Sie begann eigentlich schon 1740, 1750, als die britische Krone hereinfiel auf den Trick, dass nämlich private Banker aus London gesagt haben, wir gründen für dich, König, eine private Bank, die Bank of London. Und dann hat man Geld verliehen an den Staat und musste über Zinsen und Zinseszinsen immer mehr zurückbezahlen. Und die Banker haben dann eben auch bestimmt, für was das Geld ausgegeben wird. Und in diesem Dilemma sind wir eben heute. Wir haben es mit Bankenkriegen zu tun, denn wenn sich keine Rendite mehr machen lässt, ja, nicht in Realwirtschaft und auch nicht mehr auf diesen ganzen anderen Märkten, diesen ganzen anderen Blasen, dann muss man alles kaputt machen, warm abreißen, um da neu aufzubauen. Das ist dann eben Profit, bei dem sehr viele Menschen über die Klinge springen. Es sind Bankenkriege, vor denen wir stehen. Das schreibt auch Wolf in einem Artikel über das Dilemma der Deutschen Bank, was er für unlösbar hält. Und dort sagt er eben, man muss die Aufrüstung, das Säbelrasseln und auch ja, die Flächenbrände im Nahen Osten als das erkennen, was sie sind, Vorbereitung von Bankenkriegen. Jemand, der das offen anprangert und dabei noch lachen kann, ist Georg Schramm, der ja kein Satiriker mehr ist. Er hat das Handtuch geworfen. Damals bei Dreisat habe ich die Sendung mitgeschnitten. Wir schauen mal ganz eben rein in diesen verzweifelten Ausblick oder dem Beschreiben der Realität. Hier ist Georg Schramm.
Was ist der Kern des Bösen? Was gibt ihm die Kraft? Also was ist die Kernkraft des Bösen? Na, die Habgier. Gier und Habgier. Was glauben Sie denn, weshalb seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden in allen Weltreligionen und Kulturen, dass die Gier und die Habgier geächtet und gejagt werden? Immer wieder aufs Neue. Weil sie versuchen, Besitz zu ergreifen. Und heute, was heißt heute? Heute sitzen sie am Tisch der Regierenden, die Habgier. Was auch kein richtiges Bild ist. Die sitzen nicht am Tisch, ist ja Quatsch. Wenn sie hier, wie lange ist das her? 2-3 Wochen, wie die Merkel erzählt hat, wir dürfen die Märkte jetzt nicht beunruhigen. Den Satz müssen sie sich 2-3 Mal sagen und dann hinterher sich die Frage stellen, wer regiert hier eigentlich? Ja? Dann haben sie die Antwort, die regiert gar nicht. Die Habgier regiert und die Merkel darf mit am Tisch sitzen. Früher war das anders. Also Habgier gibt es schon immer, aber so war es noch nie. Ich würde gerne dazu beitragen, dass die Geldverleiher wieder zu dem Ansehen gelangen würden, das sie im Mittelalter hatten. Als die Ackermänner und Nonnenmacher noch den Dienstboteneingang nehmen mussten, um das Haus der Herrschenden zu betreten. Am Tisch sitzen dürfen sie nämlich erst, seit sie den Herrschenden im Mittelalter die Wahlkämpfe bezahlt haben und dafür das Monopol auf die Silbertalerherstellung gekriegt haben. Seitdem dürften sie sich so aufpusten. Aber es gab schon damals Regierungen, die sich dem widersetzt haben. Das erzählt uns ja keiner, nicht wahr?
Kurz vor Schluss kommen wir zum Joke des Monats. Der linken Abgeordnete Dieter Dehm war auch schon bei KenFM zu Gast, Schatzmeister der Linken. Dem soll jetzt die Immunität, die man hier hat, als Abgeordneter des Bundestages aberkannt werden, um ein Verfahren gegen ihn zu eröffnen. Denn er hat im August einen Flüchtling erstmal in sein Ferienhaus am Lago Maggiore gebracht und ihn dann über die Schweizer Grenze nach Deutschland zu seinem Vater. Und das ist natürlich illegaler Grenzübertritt und das muss natürlich bestraft werden, findet die Staatsanwaltschaft. Was mich jetzt wundert ist, warum die Staatsanwaltschaft nicht in die Spur gekommen ist, als eine gewisse Angela Merkel gesagt hat, die Grenzen sind erstmal offen und da kam dann nicht einer, da kamen dann 200.000, 300.000 über die Grenze, ohne Pässe, wo wir nicht wissen, was die machen. Das geht schon in Ordnung. War die Straftat von dem, dass er vielleicht nur einen gebracht hat? Hätte er ganze Lastwagen bringen sollen oder 400.000 Autos, wäre das dann keine Straftat gewesen? Die Frage, die ich mir auch stelle, ist, es gab ja in den letzten Monaten eine offizielle Kampagne, die nicht nur plakatiert wurde, wo es auch ein hochprofessionelles Video gab. Da hat also jemand Geld ausgegeben und da wurde richtig aufgefordert, werdet Fluchthelfer. Da wurde also zur Straftat aufgefordert und wenn man auf diese Seite gibt, da gibt es sogar ein Impressum mit Namen. Aber die Person läuft immer noch frei rum. Da ist die Staatsanwaltschaft komischerweise nicht in die Spur gekommen, sondern nur gegen Dieter Dehm, vielleicht weil er von den Linken ist. Wir leben wirklich in sehr lustigen Zeiten. Wir sind alle ein bisschen auf der Flucht, muss man sagen, und zwar vor unserer eigenen Intelligenz. Danke. Und zwar danke für den 1.10.2016. Wir, KenFM, ich, Ken Jebsen, habe ja mehrfach dazu aufgerufen, sich nach Berlin zu begeben, vors Kanzleramt, um unter der Überschrift "Jetzt reicht es" dieser Regierung, ja, und die dafür stehen, zu zeigen, dass wir mit dieser Politik überhaupt nicht einverstanden sind, einer neoliberalen Kriegspolitik, die nicht eben im guten endet, sondern die immer schlimmer wird. Viele von euch sind gekommen, sehr, sehr schön. Und wir waren ja als Entschlossene angetreten und sind als Macher gegangen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es gibt eine neue Plattform, die sich die Macher nennt. Und die Idee, die wir auch so ja, euch erklären konnten, ist, dass wir selber eine Welt, die wir gerne haben möchten, dass wir die eben machen müssen. Wir müssen selber der Wandel sein, den wir sehen wollen. Das hat ja auch schon Gandhi gesagt. Und diese Plattform Macher soll euch dabei helfen, nämlich zu erkennen, dass wenn ihr zum Beispiel sagt, ich würde gerne machen, aber ich habe noch nicht die richtige Idee, dass andere möglicherweise eine gute Idee haben und Hilfe brauchen. Und ihr könnt euch bei diesen Machern praktisch mit einklinken und sagen, kann ich da mitmachen? Wir von KenFM haben den einen oder anderen Macher schon getroffen, begleitet und gefilmt und werden da den einen oder anderen Pionier als Macher vorstellen, wo man vielleicht so eine zündende Idee sagt, ach, sowas Ähnliches will ich auch machen oder mit dem möchte ich irgendwie zusammenarbeiten. Also begreift diese Plattform als eine Staatshilfe, als eine, ja, politische Gehhilfe als Krücke, dass wir in die Spur kommen, um die Ohnmacht zu überwinden, die man uns hier suggeriert, dass der Einzelne so gar nichts machen könnte. Er kann eine Menge machen, aber alle zusammen können eben noch viel mehr machen und das ist die Idee dahinter. Deswegen geht auf die Plattform die Macher und überrascht uns mit neuen, frischen Ideen. Denn darum geht es. Es geht nicht nur um Ideen, die von uns kommen. Es geht vor allem darum, das wisst ihr ja auch, dass ich sage, ihr seid kreativ, ihr könnt was machen, ihr wollt was machen und es fühlt sich auch gut an und wenn wir uns gegenseitig helfen und uns gegenseitig die Projekte vorstellen, dann überwinden wir eben die Ohnmacht und dieses Gefühl kann uns nur stärker machen. Das ist direkte Demokratie und die brauchen wir. So, an dieser Stelle noch ein Hinweis auch auf die aktuelle Positionssendung, die im Netz ist. Hatte ja die Überschrift Journalismus oder Propaganda, wenn Recherche zum Risiko wird. Die Sendung geht relativ lang, wie man das von Positionen kennt. Wir haben tolle Gäste zum Thema, schaut euch das eben an. Und auch hier ist Feedback erwünscht, denn die dort am Tisch sitzen, sind auch schon Macher, auch schon Leute, die gesagt haben, das geht nicht so weiter in meiner Branche, die sich unabhängig gemacht haben und einfach, ja, anfangen, ein anderes Leben zu leben und nicht unbedingt nur gegen den Strom schwimmen, sondern einfach sagen, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, ich abarbeite mich gar nicht an gegen den Strom, sondern ich bin für etwas anderes und das ist ja meine Empfehlung immer, sich nicht an bestehenden Systemen abarbeiten, wo man dann eben scheitert, sondern sagen, das ist ja auch nur so ein Trick, vielleicht gehe ich in eine ganz andere Richtung, wo ich aber positiv wirken kann und das kann man. Zum Schluss ein Buchtipp von Franco Biffo Berardi, Der Aufstand. Ein ganz dünnes Buch. Aber sehr interessant, wie er sich dem grundsätzlichen Problem nähert, nämlich, dass wir in diesem Wirtschaftssystem etwas geschafft haben. Wir haben nämlich ja, Geld und Arbeit entkoppelt. Geld wird heute durch Geld erzeugt. Und das führt natürlich in eine Gesellschaft, in der wir im Moment leben, die auseinanderbricht, so muss man es ja sagen. Aber der Tipp, den er uns gibt, der ist wirklich interessant. Europas kommender Aufstand, weil so heißt das Buch, Europas kommender Aufstand wird kein Aufstand der Energie sein, sondern ein Aufstand der Langsamkeit, des Rückzugs und der Erschöpfung. Aus dem Nebel der aktuellen Lage tritt ein ganz neuer Gedanke hervor, das Recht auf Insolvenz. Sagenhaft. Wir werden unsere Schulden einfach nicht bezahlen. So sieht es nämlich aus, Freunde. Weil wir es gar nicht haben. Also hört auf, diesen Schwachsinn noch mitzumachen. Der Aufstand von Franco Bifo Berardi begegnete dieser Krise mit Lethargie und Poesie. Das war's in Me, Myself and Media, Ausgabe 27. Ich bin gut drauf, ich hoffe, ihr auch. Schreibt uns, diskutiert und unterstützt weiterhin KenFM mit einer Spende oder einem Abo. Und es wird immer mehr solcher Sendungen geben und immer mehr Kollegen, die hier arbeiten, denn wir stellen immer mehr Leute aus der Community ein. Das ist unsere Reaktion auf das, was da draußen passiert. Ja? Wir machen euch nicht nur zu Verbündeten, nein, wir helfen euch in Lohn und Brot, damit wir gemeinsam diesen Irrsinn überwinden. Und das wird uns auch gelingen. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Einen schönen Tag noch.